Entscheide nur eins, und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast unserer August-Folge. Hallo Jonas.
Hallo Sascha.
Ich muss dir vielleicht am Anfang gleich was gestehen, so selbsthilfegruppenmäßig. Ja, ich bin süchtig, Jonas, und hallo, ich bin Sascha und ich habe ein Problem, denn ich bin Transfermarkt.de und Wikipedia süchtig.
Oh Gott, also Wikipedia kann ich ja verstehen, aber Transfermarkt.de?
Ja, jetzt nicht irgendwie in dem Forum oder so, sondern, also da, keine Ahnung, da war ich noch nie. Nee, halt so, weißt du, wenn man vom Hundertsten ins Tausendste kommt, also wenn du siehst irgendwie einen Spieler, eine Mannschaft von 1900 schieß mich tot oder 2000 tralala und dann siehst du einen guten Spieler und dann gehst du da weiter und dann gehst du von da, ach krass, der war bei dem Verein, was ist da eigentlich, wer ist da eigentlich? Also so, dass man da schnell mal eine Stunde verliert, wenn man einfach nur irgendwie so hin und her klickt. Aber da brauche ich dir ja nichts sagen, weil du bist ja in der Kicker-App, glaube ich. Ebenso gefährdet. Also ich kann dich gerne mal mitnehmen zu unseren Sitzungen.
Platin-Premium-Nutzer.
Ja. Die schicken dir die Updates von der App, schicken sie dir mal als erstes. Ist es ja, so okay, ja, Jonas? Ja. Können wir das so machen?
Passt das so für dich?
Bringt es dir was? Wir wollen ja, dass es auf deinesgleichen ausgelegt ist. Ja, warum ich da drauf komme und wo es mir wieder klar geworden ist, einer meiner besten Freunde hat neulich mir eine tolle Geschichte erzählt und ich liebe immer so Geschichten, wenn es dann heißt, ja, der Schwippschwager von dem kennt einen, mit dem er zusammengearbeitet hat für 2 Tage, der auf Montage war und dort jemand getroffen hat, der mal Ronaldinho die Hand geschüttelt hat. So diese Art Geschichten. Und mir wurde jetzt eine tolle Geschichte erzählt, nämlich, dass der Sohn des besten Kumpels, des Fliesenlegers meines Kumpels, spielt offensichtlich bei Ferencváros Budapest. Das ist nicht ganz Ronaldinho.
aber nah dran.
Nah dran. Und ich natürlich, ja klar, guckst du gleich mal hin, dieses Jahr Meister geworden. Und dann schaut man natürlich, ja, wen kennt man da? Und ich kannte dann niemanden. Außer jetzt halt den Sohn des besten Kumpels vom Fliesenleger meines Kumpels. Den kannte ich halt dann vom Namen. Und viel interessanter als die Spieler ist aber sowieso die Funktionärsebene, weil da ist wirklich Donnerwetter. Und zwar Trainer von Ferencváros Budapest, momentan Sergej Rebrov.
Wow. Also
tatsächlich ja. Der von Kiew damals. Chef-Scout Tamás Hajnal.
Klar.
Und Jugendleiter Christian Lichtes.
Wow, geballte Kompetenz.
Geballte Kompetenz. Also da wundert es mich persönlich dann auch nicht, dass du Meister wirst, weil, ja, also bleibt dir im Prinzip nichts anderes übrig. Die wichtigen Stellen, die Schaltzentralen sind besetzt mit Top-Menschen.
Also, und sie treten auch in große Fußstapfen, ne? Thomas Doll als einer der Vorgänger.
Der war Ferencváros, oder? Oder ja. War der bei Honvéd? Weil da war auch irgendwie ein Deutscher mal, oder? Da gab's doch, ich dachte, der war irgendwie.
Ferencváros war auf jeden Fall Thomas.
Auf jeden Fall habe ich dann natürlich, und da kommt jetzt wieder, da kommt ja mein Problem ins Spiel. Das an sich ist ja noch relativ einfach, aber ich habe mir dann gedacht, naja klar, dann guckst du natürlich mal alle anderen ungarischen Mannschaften aus der Liga durch und guckst du, ob da irgendwelche Spieler oder Funktionäre sind, die man vielleicht auch kennt. Und das habe ich dann auch gemacht. Und es gibt tatsächlich nur noch einen anderen Menschen, den man so kennt. Und zwar, jetzt kommt wieder Honvéd Budapest ins Spiel, der große Rivale aus der Stadt. Da wiederum ist seit Juli, also noch recht frisch, Trainer Tamás Bodog, den man noch kennen könnte aus Ulm damals. Und in Mainz war er, glaube ich, auch eine Weile.
Ja, den kennt man auf jeden Fall noch aus der Bundesliga.
Und war übrigens auch 2016 Co-Trainer unter Alex Zorniger bei Brøndby.
Gut, da hat er natürlich auch vom Allerbesten gelernt.
Ist so. Ja, ansonsten, was gibt's bei dir Neues aus der Welt des Fußballs?
Ganz frisch Sandro Wagner, Karriereende.
Oh ja, ganz frisch, habe ich gesehen. Nochmal jemand hat doch Karriereende verkündet. Wer war das? Auch so ein...
Schürrle.
Ja, Schürrle auch. Und
Hövedes André.
Hövedes. Der hat auch die Segel gestrichen. Auch im WM-Held.
Ja, treten langsam so alle alten Weltmeister von 2014 zurück.
Streichen die Segel. Ja, alles WM-Helden. Fragt sie noch, wie lange Kevin Großkreutz noch bei... Nee, warte mal, ist er noch in Uerdingen?
Ja, also war zumindest letzte Saison noch da. Aktuell weiß ich es gar nicht.
Und Erik Durm war auch noch irgendwo, wo man jetzt nicht mehr vermutet hat.
Ja, bei Frankfurt.
War der bei Frankfurt noch?
Ja.
Aber spielt da, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich.
Nee.
Auch durchgereicht worden. Apropos Legenden, es gibt ja jetzt ab nächster Saison dann natürlich die legendäre Flügelzange beim SV Sandhausen. Was ist das denn mitbekommen?
SV Sandhausen. Ich habe nur mitgekriegt, dass die Kater Ruel geholt haben.
Ah, haben sie? Also wusste ich nicht.
Ja.
Den meine ich aber nicht. Ich meine, also eine defensive Flügelzange. Vielleicht die beste Rechts-Links-Kombination seit Lisa Razou-Sagnol und Evander Holyfield.
Naja, auf jeden Fall ja Dennis Diekmeyer.
Genau, und der hat jetzt einen kongenialen Partner bekommen auf links hinten.
Puh, keine Ahnung.
Diego Contento.
Na okay, gut, dann ist der Aufstieg ja drinne für Sandhausen.
Pflicht, find's großartig, also so richtig zwei schön aussortierte Rechtslinks, die haben natürlich was zu beweisen.
Ja, Diekmeyer da ja auch Kapitän, jetzt wo er auch Tore schießen kann.
Eben. Eigentlich ist jetzt, ja, vielleicht muss er mit Keita Ruella vorne spielen. Weißt du noch, wo Diego Contento nach Bayern gespielt hat?
In Düsseldorf auf jeden Fall.
Genau, zum Schluss jetzt?
Nee, sonst habe ich die Karriere nicht weiter verfolgt.
Bei Girondin Bordeaux. Top-Transfer damals wahrscheinlich. Es gibt noch weitere Legendennachrichten, nämlich ich habe mal gelesen, was eigentlich im Nachwuchsbereich von Eintracht Frankfurt jetzt alles los ist. Weil Nachwuchsleistungszentrumsleiter, so, ganz schweres Wort, Nachwuchsleistungszentrumsleiter.
Ein gutes Wort für Galgenmännchen.
Stimmt, und gar nicht mal so absurd wie, weiß ich nicht.
Oberweser Dampfschifffahrtskapitän.
Genau, nur dass es den Nachwuchsleistungszentrumsleiter ja auch wirklich gibt. Und der ist bei Eintracht Frankfurt momentan, weißt du es?
Nee.
Andi Möller.
Ach ja, richtig. Doch, das...
Relativ neu, glaube ich. Relativ neu.
Ja, da gab es doch so Stress mit den Ultras im Vorhinein.
Ja, genau. Weil sie ihn irgendwie doch so gern dann gar nicht mehr haben wollten. Und was man auch schon gehört haben könnte, wäre, dass die U15 mittlerweile trainiert wird von Thomas Broich und Jerome Polenz.
Okay.
Ihres Zeichens ja auch ARD. Experten? Irgend sowas, glaube ich. Oder The Zone? Weiß auch nicht. Irgend sowas halt. U16 Co-Trainer Alex Meyer. Und U17 Co-Trainer, jetzt wird es natürlich sensationell, Erwin Skela.
Wow.
U19 ja. Trainieren momentan Jürgen Kramny und Andreas Ibertsberger. Also, ist ja klar, ich meine, du willst natürlich dein Prunkstück der Jugendarbeit, die U19, die höchste Altersklasse, natürlich wird die von Jürgen Kramny und Andreas Ibertsberger trainiert. Von wem ja auch sonst. Also, denke, dass es viel mehr da auch nicht gibt. Wobei, bei aller Ironie muss man, glaube ich, sagen, Jürgen Kramny hat ja in Stuttgart, glaube ich, das relativ lang und auch ganz gut gemacht. Von daher... kann man sich da vielleicht kein abschließendes Urteil erlauben.
Ja, und Flankentraining mit Andi Ibertsberger.
Top-Typ. Ja, Erwin Skela ist auch so einer, der taucht da auf einmal wieder auf. Gar nicht schlecht. Was hast du denn sonst noch dabei?
Ja, bleibt nur noch zu sagen, das Camp der arbeitslosen Fußballer
ist
gestartet. Und ob du mitgekriegt hast, wer denn in diesem Jahr den Trainerposten da übernommen hat.
Ist es ein neuer?
Also meinst du, ob er schon mal war? Oder?
Okay, damit hast du mir die Frage schon mal zum Teil beantwortet. Nee, ich meine, ob er es letztes Jahr auch gemacht hat.
Das weiß ich gar nicht.
Also es ist nicht Peter Neururer.
Doch.
Doch. Ah, ich dachte, er wäre letztes Jahr auch schon gewesen.
Er kann sein. Auf jeden Fall macht es dieses Jahr wieder.
Ah.
Klar, da holt es halt auch den Besten.
Ja, obwohl er sicherlich viele andere gute Angebote gehabt hat, aber da hat er gesagt, komm, fürs VDV-Camp, da raff ich mich nochmal auf. Es geht ja auch um die Sache.
Ich glaube, das ist ihm mittlerweile auch eine Herzensangelegenheit.
Ja. Okay, und bist du die Teilnehmerliste auch mal durch?
Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe es nur durch Zufall noch nicht mal beim Rumsuchen. Ich bin irgendwie drauf gestoßen und habe nur
Klar, solche Nachrichten gelesen. Finden dich natürlich auch. Ist ja.
Ja.
Ja, aber ich meine noch vor 2-3 Jahren, da waren da tatsächlich noch so eine Handvoll Namen dabei, mit denen man noch was anfangen konnte. Aber schon letztes Jahr war, ich kannte da, glaube ich, keinen einzigen mehr. Das waren dann wirklich viele so, dritte Liga, 20 Einsätze, so die kannte, waren da auch einige dabei. Aber ja, auch Peter Neururer kann aus den Rohdiamanten natürlich noch was rauspressen.
Klar. Wenn einer, dann er.
Gibt's sonst noch Neuigkeiten aus deiner Fußballblase?
Nee, bin aktuell so ein bisschen auch im Sommermodus, im Sommerpausenmodus.
Dann geht aber die Champions League los. Ich weiß ja gar nicht, ab wann.
Wann geht's? Nächste Woche, glaube ich.
Ah.
Also ich meine, hab jetzt Werbung schon gesehen, Euroleague geht, glaube ich, ab Montag los oder ab Dienstag oder so. Und Champions League, glaube ich, am nächsten Wochenende. Ich habe bei Sky jetzt auf jeden Fall schon Werbung gesehen.
Am Wochenende geht es los?
Ja, die spielen jetzt auch Freitag, Samstag, weil ja keine Liga mehr. Kein Ligaspieltage mehr im Weg stehen.
Na, fast noch gucken. Ja, du, im Endeffekt können wir dann eigentlich auch schon zum Kultspieler übergehen.
Gerne, ich bin gespannt. Ja, der Kultspieler. ich habe heute meinen mitgebracht, der auch einen richtigen Beruf erlernt hat. Der heutige Kultspieler ist gelernter Versicherungskaufmann. Also solide ins Berufsleben gestartet. Er ist der einzige Spieler, der sowohl in der ersten Liga als auch in der zweiten Liga über 100 Tore erzielt hat. Also wie du dir vermutlich schon denkst, ein Stürmer. Und er war zweimal deutscher Meister mit zwei unterschiedlichen Vereinen, DFB-Pokalsieger, Torschützenkönig der zweiten Liga, dreimal Torschütze des Monats und sein wichtigster Titel, Hamburger des Jahres. Er ist geboren am 8. Februar 1966 in Darmstadt. Und ist 1,78 Meter groß und wie schon gesagt, Stürmer.
Ich würde schon lösen wollen. Einfach nur zum Angeben.
Sag du mal die Initialen.
Ich sag mal den Buchstaben des Nachnamens.
Okay.
L.
Das stimmt.
Ja. Gut, dann weiß ich es, glaube ich. Aber dann mach doch mal weiter mit den Tipps für alle zum Mitraten.
Ja, also er hat es natürlich bei der Kaderschmiede Südhessens in die Karriere gestartet, beim FSV Schneppenhausen.
Du kommst doch von da. Ist es,
ja, haben ich die dich auch angefragt? Ich komme aus Nordhessen.
Ah, stimmt,
Entschuldigung. Da wollen wir mal das schön getrennt halten. Ist dann über den SV Weiterstadt zu Darmstadt 98 gekommen, hat da auch 3 Jahre gespielt und ist dann weiter zum HSV, um dann Anfang der 90er nach Kaiserslautern zu wechseln, ist da auch das erste Mal deutscher Meister geworden. Dann von 91 bis 94 bei den Bayern gespielt, das zweite Mal deutscher Meister geworden. Und dann ist er ein Jahr in Köln, von 96 bis 98 in Bremen und hat dann seine Karriere ausklingen lassen in Bielefeld und dann nochmal von 2001 bis 2003 beim KSC. Für die Nationalmannschaft hat er 2 Spiele gemacht, zwischen 92 und 95, und ist dann auch relativ schnell ins Trainergeschäft eingestiegen, wo er auch zuerst in Darmstadt 3 Jahre war, dann bei Greuther Fürth, in Leverkusen, beim HSV, in Stuttgart, nochmal beim HSV, in Wolfsburg und, da kann man auch beantworten, was macht er jetzt? Relativ neu, aktueller Trainer bei Hertha BSC. So, Sascha, du wusstest es ja schon vorher.
Ja, wer ist es? Es handelt sich natürlich um den einzig wahren Bruno Labbadia.
Richtig. Der schöne Bruno. Ja,
und Hamburger des Jahres hat er nicht bekommen, weil er am schnellsten durch die Herbertstraße durchgekommen ist, sondern weil vermutlich wegen des Nichtabstiegs damals.
Ja, richtig. Ja. Da haben sie ihn gewählt.
Ja, ich tatsächlich, also ich habe bei manchen Spielern einfach so diesen Geburtsort.
Ja.
Habe ich da irgendwie so drauf. Und bei Labbadia ist es auch so, weil ich kenne sonst auswendig niemanden, keinen ehemaligen Spieler, der aus Darmstadt kommt, die es natürlich gibt, aber ja, fällt mir keiner ein. Und die mit Hamburger des Jahres, war dann die Verbindung relativ schnell klar. Aber wenn du es vorgelesen hast, ich meine so Stationen wie Köln und Kaiserslautern zum Beispiel, hätte ich nicht mitgeschnitten.
Kaiserslautern hätte ich auch nicht parat gehabt. Köln, als ich es gelesen habe, hat sowas gedämmert, aber auch, dass er in Hamburg mal gespielt hat.
Ja, aber gut, ja, dann echt wirklich sehr, sehr früh.
Gar nichts, ja, 87 bis 89. Und auch bei den Trainerstationen hätte ich Greuther Fürth auch nicht auf dem Schirm gehabt.
Also, aber auch Spieler nochmal ganz am Schluss, Bielefeld wäre bei mir dann wie bei dir Köln gewesen, so wenn man es hört, liest, ja, stimmt. Aber Karlsruhe, da wäre ich jetzt auch vor allem
und hat
auch noch 2 oder 3 Jahre.
Und genau, da hat er immerhin noch 2 Jahre gespielt und auch nicht so, dass er da gar nichts mehr gerissen hat. Also waren auch 60 Spiele in 2 Jahren, hat schon noch viel gespielt und auch immerhin noch 18 Tore gemacht.
Und jetzt, was mir noch einfällt, wo es bei mir auch dann noch in der Verbindung mit Darmstadt und Hamburger des Jahres, wo es bei mir da geklingelt hat noch, war diese Geschichte mit 100 Tore in der ersten und in der zweiten Liga. Weil das ist auch so ein Fact, den man vielleicht schon mal irgendwie wo gehört hat. Das hat es dann auch noch mal bei mir klingeln lassen.
Ja, das hatte ich tatsächlich auf dem Schirm, erst als ich jetzt vorbereitet habe.
Doch, also der hat tatsächlich, also dass er auch echt viele Stationen als Spieler hatte, ein Wandervogel, das wusste ich auch schon irgendwie, aber er hätte jetzt niemals alles aufzählen können, wahrscheinlich niemals die Hälfte aufzählen können. Ja, gut, was er macht, haben wir auch damit schon geklärt.
Ja, richtig.
Schön, der Bruno, der hat uns natürlich noch gefehlt im jetzt erweiterten Gegenpressing-Kader.
Ich habe noch einen, der kommt dann das nächste Mal.
Ja, freue mich,
wenn ich
schon
dran bin. Ich habe noch so 2, 3, die ich unbedingt noch machen will.
Ja, ich glaube, uns gibt's ja noch eine Weile. Von daher hast du da, glaube ich, schon die ein oder andere Möglichkeit noch. Aber wenn wir schon bei Personalien sind, ich habe es vorhin vergessen, es gibt noch ein paar Personalien, die wir durchaus ans schwarze Brett heften müssen. Was macht denn eigentlich Thierry Henry momentan?
Tja, Thierry Henry. Der ist bestimmt auch Trainer irgendwo.
Mhm, der war ja Trainer bei, jetzt musst du mir helfen, irgendwo in USA, glaube ich. Ah nee, bei AS Monaco war er kurzzeitig mal.
Richtig, da kam er ja auch ganz, ganz ursprünglich mal her.
Genau, ist er groß geworden unter Arsène Wenger. Ist jetzt Trainer bei Montreal Impact.
MLS. Ah, bei Bojan
Krikic. Und Victor Wanyama, ehemals Tottenham, meine ich.
Ja.
Genau, passt ja insofern, weil Montreal ist, glaube ich, ja französischsprachig in Kanada.
Ja, ja.
Und dann passt ja Henri dahin. Dann haben wir noch Patrick Helmes. Hast du da was gehört mal in letzter Zeit?
Der war doch auch Trainer in Köln, glaube ich, von der U.
Genau.
Also von der zweiten Mannschaft.
Genau, U23, hat dann da ja aufgehört. Ich meine, weil es da eine ganz schwierige Geschichte gab, ich wirklich jetzt Halbwissen, aber ich meine, dass ein guter Freund oder Kollege von ihm irgendwie gestorben ist, relativ früh und sehr unerwartet, und er dann da aufgehört hat. Irgend sowas in die Richtung war da. Und ist jetzt aber wieder eingestiegen, und zwar in Österreich bei Admira Wacker Mödling. Ist er jetzt Co-Trainer.
Das ist doch die Flyer-Alarm-Truppe, ne?
Und jetzt rate mal, wer Cheftrainer ist. Gut, kommst
bei
du nicht
Admira
drauf?
Wacker Mödling? Nee, wahrscheinlich nicht.
Zvonny Piersoldo.
Oder hat aber Magath seinen alten Spezi geholt.
Ja, sicher, ja, sicher. Und Soldo war ja auch noch in Köln. Und daher dürfte der Helmes kennen.
Ja, das stimmt.
Ich hab's jetzt nicht mehr verifiziert, aber es könnte schon sein, dass so ein ganz alter Soldo, gut, ich meine, anders gefragt, wann war Soldo jemals jung? Aber
nie.
So ein ganz alter Soldo, so 36, hat er doch noch in Köln rumgekickt, und es könnte schon sein, dass der da auf den frühen, jungen Patrick Helmes traf. Könnte sein. Und
das halte ich auch nicht für so abwegig.
Und dann gibt's noch, bevor die letzte coole Meldung kommt, aber die könntest du kennen.
Nee, warte mal, der hat in Köln nicht gespielt, der war Trainer in Köln.
Ah, vielleicht auch das. Ja, das kann natürlich auch
sein. 2009, 2010.
Ja, da war ja Helmes noch da, wahrscheinlich.
Das ist die Frage, ob er noch da war. Bin ich sicher. Köln.
Soll du ahnen.
2,5 bis 2,8.
Oh.
2,8 ist Helmes nach Leverkusen dann gegangen.
Dann frage ich mich, wie sich das überschneidet, wie das hinkommt. Höchstens war Magath irgendwann mal Trainer von Helmes, Wolfsburg oder so? War Helmes in Wolfsburg?
Ja, 2,11 bis 2,13 war er in Wolfsburg.
Jetzt müsste man noch Magath.
Und Magath.
Also irgendwie muss das ja zustande kommen.
Magath war 2011, 2012 in Wolfsburg.
Ja, siehst du?
Ja.
Dann ist da die Verbindung wahrscheinlich. Ja, stimmt, 2012 war doch. Ah, nee, 2009 war die Meisterschaft von Wolfsburg.
Genau, und dann war er in Schalke und dann ist er zurück.
Genau. Ja, aber dann ist so wahrscheinlich die Verbindung. Naja. Dann haben wir noch Jaap Stam, der ist jetzt ebenfalls in der MLS Trainer beim FC Cincinnati.
Krass. Die habe ich mal einen Artikel gelesen. Also Cincinnati ist ja relativ deutsch geprägt, so historisch gesehen. Und die haben auch so eine quasi Ultra-Gruppe.
Ja. Ja, Cincinnati hat eine sehr große deutsche Community. Waren so, glaube ich, damals, also vor ganz vielen Jahren natürlich, dann war das so ein deutschen Auswanderer-Hotspot. Und ja, die haben relativ viel. Wobei, da gibt es noch ein paar. Also ich glaube, so die Portland Timbers oder wie sie heißen. Ich glaube, da ist auch ziemlich gut was am Start. Und nochmal irgendwo, ich glaube, Atlanta ist auch recht gut vom Fanmäßigen her. Also gibt es so ein paar zarte Pflänzchen, glaube ich. Da mit der Ultrakultur, die sich da auch wirklich an europäischen Vorbildern orientieren. Ja, und dann gibt's natürlich noch zum Schluss die neue Hoffnung im defensiven Mittelfeld bei Lok Leipzig.
Bei Lok Leipzig?
Ist 18 Jahre alt und heißt Zack Paolo Piblitzer.
Doch, stimmt, das habe ich gelesen tatsächlich. Ja. Weil ich jetzt auch neulich mitgekriegt habe, wo Piblitzer jetzt rumschwört.
Genau, das wäre das nächste gewesen. Der hat nämlich auch einen neuen Job.
Ja, der ist in Bamberg.
Bayreuth.
In Bayreuth. Und ist da Trainer der zweiten Mannschaft auf jeden Fall.
Also er soll
und
so ein bisschen
noch ein, zwei Jobs.
Ja, also grundsätzlich soll er wohl die Schnittstelle zwischen dem Regionalliga-Team und dem Nachwuchs sein.
Ja.
Und den Trainer dort, das ist ein alter Bekannter von ihm, von dem er selber sagt, dass sie noch sehr gut befreundet sind.
Ja, das müsste, das hat den Zug auch gesehen. Bin mir nicht mehr genau sicher. Ist das Timo Rost?
Das ist Timo Rost. Genau, mit dem er, ja, glaube einige Jahre bei Cottbus zusammen gespielt hat.
Ja, und die wollen nämlich auch hoch. Die in der Regionalliga Bayern, die spielen die Saison weiter.
Mhm.
Ohne halt den Aufsteiger, also das ist ja Türkgücü München.
Richtig, ja, ja, stimmt.
Und die spielen die Saison jetzt weiter und die ersten vier spielen dann so eine Art Playoffs gegeneinander. Und der Gewinner davon spielt dann in der Relegation um Aufstieg. Und da ist Bayreuth, glaube ich, Zweiter oder Dritter jetzt, nachdem Türkgücü hoch ist. Und die wollen auch hoch mit Macht.
Ja, da gab es doch auch in dieser Bayern-Regionalliga, da gab es doch auch dann die Geschichte, weil eben Türkgücü als Aufsteiger hochgeht, dann gab es auch das Problem mit irgendwie DFB-Pokal-Teilnahmen oder irgendwie sowas. War da nicht auch irgendwas?
Ja, also da Bayern, da gibt es ja einmal den Sieger vom Landespokal,
genau,
kriegt einen Startplatz und die beste Amateurmannschaft.
Ja.
Und das wäre ja jetzt dann eigentlich Türkgücü gewesen. Und da gibt es jetzt aber noch so ein bisschen Heckmeck.
Ja. Naja, wurscht. Ich glaube, in vielen Landesverbänden ist es ja, glaube ich, auch noch gar nicht klar, wer überhaupt jetzt im DFB-Pokal antreten darf, weil die es ja auch nicht zu Ende gespielt haben. Deswegen gab es
dann. Ich glaube, so gut wie oder noch niemand hat es fertig gespielt. Bei
ja,
der Auslosung war das
ja
doch dann auch so krude.
Ja, genau. Da meine ich, Bayern spielt gegen den Sieger des Mittelrhein-Pokals.
Ja.
Was ich aber eigentlich finde ich das, also fand ich das gar nicht schlecht. Weil, also für die Amateure, weil du hast echt einen anderen Anreiz. Also du weißt, du kaufst nicht die Katze im Sack, weil wie oft gibt es, dass du ihr Landespokal gewinnst und denkst dann, geil, wow, jetzt DFB-Pokal, Hammer. Steigst wahrscheinlich noch ab gleichzeitig, aber hast alles auf diesen Pokal ausgelegt, spielst im DFB-Pokal und kriegst dann
Sandhausen
oder Erzgebirge
was,
Aue.
Was erst zur neuen Saison geil wäre.
So.
Aufgrund der Flügelzange, so. Aber vorher ja eher mäßig gut.
Vorher eher mäßig, also nur halb gut, weil ja nur Dennis Diekmeyer da war, jetzt
ja
voll gut.
Ja,
ja. Und dann kriegst du aber so eine Mannschaft, wo du denkst so, boah, dann aber lieber gegen das Nachbardorf, weil da kommen sicher mehr Zuschauer. Und jetzt weißt du ja, worum du spielst. Und ich stelle mir es jetzt, wenn ich mir es gerade so überlege, ist ja schon geil. Sandhausen spielt gegen den Sieger des Harz-Pokals, des Harz-Landesverbands, keine Ahnung, was da so gibt. Und dann gibt's so ein Final Four oder Finale und gibt's so ein Ballgeschiebe und es passieren lauter Eigentore, weil keiner Bock hat. Ach komm, Sandhausen, wirklich, oh Mann.
Es könnte so beides halt sein, ne? Wenn du jetzt ein richtig geiles losziehst, so yeah, voll geil, wir haben's voll rein. Und wenn du jetzt irgend so ein losziehst, oh ja, komm, schenk mal ab.
Ja. Ja gut, jetzt bei Bayern zum Beispiel, das Finale vom Mittelrhein-Pokal oder auch die Halbfinals schon, ich glaube, da gibt es halt dann auch vielleicht Tote, weil du halt genau weißt, wenn wir das Ding gewinnen, dann spielen wir einfach gegen Bayern. Es ist schon...
Ja, ist halt für viele jetzt ein Grund, das abzuschenken.
Ja, richtig.
Klar.
Richtig. Weil dann da hast du auch natürlich dann Aufwand und dann musst du vielleicht in ein anderes Stadion und da verdienst du viel Geld, da weißt du nicht, wohin damit. Also das ist alles
ja. Natürlich
auch mit viel Aufwand verbunden, klar.
Ja, nur Probleme.
Nur Probleme. Gut.
Ich habe noch, bevor wir zum Schwerpunkt kommen, eine Frage an dich als Fachmann im Schweizer Fußball.
Sehr gerne.
Ich habe aktuell gerade einen Schein laufen und zwei Partien aus der, wie heißt die Zweitliga, der Challenge League oder
Dick.
So, ne?
Ja.
SC Kriens gegen Vaduz und Lausanne Sport gegen Wiel.
Mhm.
Deine Einschätzung mal dazu.
Also Lausanne Sport weiß ich, dass die Erster oder Zweiter sind. Ich glaube Erster sogar. Und die waren schon kurz vorm die hätten schon aufsteigen können, haben es dann aber irgendwie, haben dann die Punkte nicht geholt. Ich weiß jetzt nicht, wenn die natürlich schon aufgestiegen sind. Wiel ist auch eher im vorderen Bereich, meine ich. Übrigens Team von Ciriakos Forza, viele Grüße. Und deshalb bin ich mir nicht sicher. Also wenn die schon sicher oben sind, auch ohne Relegation, weil das gibt es ja da auch noch, dann schwierig. Wenn nicht, dann klare Kiste. Und dann haben wir, sagen wir, Kriens gegen
Vaduz.
Vaduz, glaube ich, auch vorne dabei eher. Keine Ahnung, ob die noch eine Chance haben, aber Kriens eher im hinteren Drittel, meine ich. Also ist wirklich alles völlig ohne Gewehr. Aber da würde ich dann schon auf die Liechtensteiner setzen. Könnte sein, dass die tatsächlich, die hatten zumindest mal zwischenzeitlich noch eine Chance auf den Relegationsplatz, meine ich.
Weißt du, wie viele Spieltage die haben? Ist heute der letzte, ne? Wahrscheinlich 36, ja, dann müsste heute der letzte sein.
Ja, die spielen ja, Liga, ich meine, auch in der Challenge League viermal gegeneinander, so wie in der Super League.
Ja.
Super League ist ja jetzt noch ein Spieltag, da ist jetzt der Meister gekürt worden, Ibe zum dritten Mal in Folge. Leider nicht St. Gallen geworden. Trainer Peter Zeidler, ein Deutscher.
Ja, ich denke... Dann geht es für beide nämlich eher um nichts mehr. Also, weil Lausanne ist sicher Erster.
Ja.
Und Vaduz ist relativ sicher Zweiter.
Ah, okay, also war doch tatsächlich. Ach, sag mal, guck mal, schau mal hier. Okay, zweite Schweizer Spielklasse am Start. Apropos, wir haben übrigens. Und unser. Also Estland sind wir jetzt nicht mehr so in den Podcast-Charts. Hat sich wieder verabschiedet, seit ich es gesagt habe. Vielleicht hätte ich es nicht sagen sollen. Aber dafür sind wir jetzt regelmäßig in den Top 10, in den Top 20 von Österreich und der Schweiz. Was ja sogar noch irgendwie Sinn macht.
Ja, cool.
Deswegen auch gut, Österreich, dass du das jetzt aufgebracht hast gleich. Da holen wir natürlich auch die Leute ab.
Als ob wir es einstudiert hätten. Und Österreich hatten wir ja quasi auch schon mit dem Schwenk über Admira.
Stimmt.
Aber wieder alles geliefert.
Wir sind also wir sind transalpin unterwegs, wenn man so möchte.
Ja.
Liechtenstein noch abgefrühstückt?
Ja.
Also abgefrühstückt jetzt nicht. Also jetzt nicht, also haben wir auch erwähnt. Vielleicht in etwa in dem Anteil, wie sich auch die Einwohnerzahlen bewegen. Von daher paritätisch. Ja, nee, insofern, wenn du da, also falls du noch natürlich Fragen zum Schweizer Fußball, jederzeit wirklich bin ich Top-Experte, wenig, die sich da mehr auskennen, denke ich.
Okay, gut, da habe ich gleich noch eine. Wenn ich jetzt natürlich die Tabelle eben mal aufgemacht habe.
Challenge League.
Und ich im Schweizer Fußball nicht ganz so drinne bin. Grasshoppers nicht hoch.
Ja, leider.
Gibt's da Gründe?
Sicher. Die gibt's, Jonas. Kannst du dir denken?
Aber
dumme Frage,
weißt du nicht?
Ehrlich gesagt.
Ja, einfach klar.
Eine dumme Frage jetzt. Natürlich gibt's da Gründe. Das müssen wir aber hinter verschlossen. Nee, jetzt rede ich gerade wie jemand von Grasshoppers. Nee, die hatten, also das war wirklich, glaube ich, ein relatives Auf und Ab. Und da gab's ja, das habe ich, glaube ich, sogar ja auch mal erwähnt, da gab's ja dann diesen Eigentümerwechsel. Hin zu diesem Konglomerat, dieses chinesische Konglomerat, das auch Little Lissabon in Wolverhampton aufgebaut hat. Dieselbe Gruppe hat jetzt auch die Grasshoppers aus Zürich gekauft oder ist Mehrheitseigentümer, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und ja, du, ich weiß es auch nicht genau, was da los war.
Also, ja. Okay.
Spannend war es noch beim anderen Zürcher Verein, beim FC Zürich mit Trainer Ludovic Magnin. Die haben nämlich, da haben irgendwie 6 oder 7 Spieler aus der Mannschaft wurden positiv auf Corona getestet und sind dann aus dem Verkehr gezogen worden, sowie auch die komplette Mannschaft logischerweise, weil wegen Quarantäne. Und die haben dann mit der U21 gespielt.
Die Saison. Ja, auch nicht schlecht.
Ja, ordentlich auf den Sack bekommen auch. Auch teilweise 6-0 mal und so. Und da musste ich auch sagen, also die Schweizer Liga in allen Ehren, aber gerade so hier Platz 5, Platz 6, das ist so FC Zürich oder auch Luzern ist, glaube ich, 5. oder 6. Und beides Teams, die irgendwie die letzten 5 Spiele allesamt verloren oder ja, zumindest nicht gewonnen haben. Also FC Zürich hat jetzt, glaube ich, mindestens 6 Spiele in Folge verloren. Luzern hat jetzt gegen Zürich eben gewonnen, aber hatte davor 5 Spiele einen Unentschieden davon und aber sind Platz 5 und 6 in der Liga.
Ja.
Also es reicht dann offensichtlich dann doch noch.
Ja.
Kannst gut verlieren und bist trotzdem noch in Schlagdistanz von den Punkten her nicht, aber auf echt eine respektable Platzierung. Naja.
Gut, um das Thema abzuschließen, nur noch zwei Sachen dazu. Der Vorstand von Grasshoppers Zürich heißt halt auch Sky Sun. Also Sky wie der Himmel und Sun wie die Sonne.
Ah, okay. Mhm. Ich dachte jetzt Sun wie heilig. Sun Ica zum Beispiel.
Grandios. Und seit neuestem sind die Grasshoppers auch im Beachsoccer aktiv, falls du noch mal eine Karriere anstrebst. Boah. Gibt jetzt auch die Sektion Beachsoccer.
Ist mir tatsächlich zu anstrengend. Weil ich jetzt...
Ja, könntest aber. Wurden im ersten Jahr direkt Schweizer Meister.
Ja gut, von 4 Teams, oder wie?
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe jetzt... Ich gehe ja bald an Urlaub an die Ostsee, in der Nähe vom Timmendorfer Strand. Und da ist auch immer Beachvolleyball, glaube ich. Und da soll auch in der Nähe aber auch immer ein Beach-Soccer-Turnier sein. Vielleicht schneide ich da einfach mal rein. Und vielleicht...
Ja, kurz halt mal.
Ja, kurz. Drei, vier Hütten auf meinen imaginären Namen am Trikot zeigen und dann sagen, ja, macht's gut, Freunde, bis bald.
Gut, Schwerpunkt.
Ein Thema, das ich dabei habe beim Schwerpunkt, dreht sich darum, ob es bald vielleicht eine kleine Revolution auf dem Ticketmarkt gibt, auf dem Ticketmarkt für Fußballspiele. Ein Thema, das ich tatsächlich schon länger mal auf dem Zettel hatte und da es jetzt überhaupt keinen Anlass dazu gibt, dachte ich, es wäre der perfekte Zeitpunkt. Aufhänger war, ich glaube, vor dieser Saison, da hat Juve ein Vorbereitungsspiel gegen eine Auswahl der K-League gemacht, also koreanische Liga. Und Cristiano Ronaldo saß 90 Minuten auf der Bank, soweit jetzt nicht ungewöhnlich in einem Vorbereitungsspiel, dass auch mal so Stars dann auf der Bank bleiben, aber angeblich war Juve wohl vertraglich dazu verpflichtet, ihn mindestens 45 Minuten einzusetzen. Also man hat halt gesagt, ja, so, ja, dass man eben den Zuschauern auch was bietet, so Cristiano soll 45 Minuten spielen, sonst finden die das ja alle doof, weil wahrscheinlich sehr viele auch wegen ihm kamen oder kommen wollten. Und damals wollten dann die anwesenden Zuschauer oder Teile der anwesenden Zuschauer im Nachhinein auf Schadensersatz klagen, und zwar wegen Erleidens von seelischem Schmerz, weil eben Cristiano 90 Minuten auf der Bank war und nicht gespielt hat. Das hört sich jetzt im ersten Moment lustig an, aber ich habe mir damals überlegt, dass das ja eigentlich, also wenn man das konsequent weiterdenkt, könnte das ja wirklich in ein paar Jahren vielleicht echt mal eine Rolle spielen. Und habe das mal so ein bisschen durchgedacht, wie das denn so wäre, weil im Endeffekt die Terminkalender von den Clubs, die werden immer voller, du hast irgendwelche neuen Turnierformen, bald vielleicht diese Europa Super League, wie auch immer. Das heißt, mehr Spiele, die Spieler haben mehr Länderspiele, Stichwort, wie heißt es nochmal, der neue Wettbewerb? Nations League. Genau, also es sind dann auch mehr Spiele für die Spieler oder auch irgendwelche Copa America-Geschichten, wo man dann ewig hin und her fliegen muss und so weiter. Und gerade in England zum Beispiel ist es ja absoluter Usus, dass vor allem Topspieler dann zum Beispiel in Pokalwettbewerben oder gegen schwache Gegner in der Liga pausieren. Und natürlich das Verletzungsrisiko steigt natürlich auch mit jeder Belastung, die mehr anfällt. Hast auch ein höheres Verletzungsrisiko. Sprich, da gibt's auch immer wieder mal die Hitzfeldsche Rotation, dass eben gerade die viel spielen, meistens natürlich die besten Spieler, auch mal eine Verschnaufpause kriegen. Sprich, es könnte ja dann immer öfter so sein, dass auch mal in den Spielen dann auch die Stars noch mehr geschont werden, als es heute sowieso schon getan werden. Und am Ende leben wir ja jetzt auch in einer sportlichen Ära, wo es eh schon mehr so um persönliche Marken als um Mannschaften geht. Fußball ist Unterhaltung. Die Menschen zahlen viel Geld, vor allem auch im Stadion dafür. Die Vereine wiederum sind auf dieses Geld angewiesen am Spieltag, obwohl oder vielleicht auch weil die ganze Woche Fußball ja im Fernsehen läuft, müssen gerade kleinere Vereine trotzdem noch darauf bauen, dass am Wochenende die Hütte voll ist. Und gleichzeitig passiert es aber immer öfter, dass ja die sogenannte No-Show-Rate, habe ich gelernt, also wenn Dauerkartenbesitzer zu bestimmten Spielen, also keine Ahnung, Bayern-Dauerkartenbesitzer, gibt es immer häufiger, dass die dann zu Spielen wie gegen Mainz zum Beispiel halt nicht gehen, Also jetzt sagen wir, also irgendwie langweilig und geben die dann irgendwie weiter, verkaufen es, Zweitverwertungsportale, wie auch immer. Und das passiert da dann auch, weil du so viel Fußball siehst, dass du eigentlich dir dann nur noch die wirklichen Schmankerl raussuchen möchtest. Und ich würde gerne mit dir mal drüber reden, wie sinnvoll du eine dynamische Gestaltung von so Ticketpreisen finden würdest. Sprich, dass man ja als Basis mal nimmt und sagt, hey, wenn bestimmte Stars nicht spielen, werden die Eintrittspreise günstiger. Oder, ja, ich meine, heute gibt es eh schon sowas wie den Topspielzuschlag, aber was ich meine, ist wirklich viel granularer, also dass man auch sagt, keine Ahnung, es werden dann Topspieler definiert von jedem Team und wenn die fehlen, dann werden Eintrittspreise günstiger. Solche Geschichten stelle ich mir da tatsächlich vor. Und ja, da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, ob du sowas sinnvoll fändest, ob du überhaupt findest, dass sowas kommen könnte und ja, was du eben auch nicht sinnvoll findest. Und dann am Schluss können wir mal über das große Bild dazu sprechen, was das dann bedeuten würde, wenn sowas eintritt.
Also ich möchte mal anfangen damit, ob das kommen könnte, ja oder nein. Mittlerweile kann man sich ja alles vorstellen beim Fußball. Also halte ich auch das nicht für ausgeschlossen. Ich stelle mir nur jetzt erstmal zwei Fragen. Also du hast ja gesagt, man definiert dann pro Team halt 1, 2, 3, 4, 5 Topspieler, je nachdem. Und wenn die nicht spielen, wird die Karte günstiger. Man müsste ja dann aber auch quasi unterscheiden. Also das müsste ja planbar sein. Was macht man jetzt aber, wenn... Also reicht das, um quasi diese Karte teurer zu machen, wenn... der Topspieler, gehen wir jetzt mal von einem aus, im Kader ist und auf der Bank sitzt? Oder wird das Spiel auch dann schon günstiger? Oder zählt das wirklich nur, wenn er gar nicht im Kader steht, also gar keine Chance hat zu spielen? Das ist noch so eine Frage, die ich mir stelle. Und die zweite Frage ist, was macht man denn, wenn eigentlich geplant ist, dass er spielen soll? Und der Kartenverkauf ist ja immer schon ein paar Wochen vorher. Und dann verletzt er sich im Abschlusstraining vor dem Spiel. Da hat man ja die Karte theoretisch schon gekauft zu dem Preis. Aber er spielt ja jetzt nicht. Wie das dann geregelt wird und ist dann überhaupt noch möglich, Karten so relativ langfristig, wie es jetzt ja in der Regel der Fall ist, so 6 Wochen vorher ja in der Regel Karten vorverkauft, 6 bis 8 Wochen, ist das dann überhaupt noch möglich, wenn man das abhängig macht von anderen Faktoren?
Ja, sind gute Fragen. Ich meine, zu deinem ersten Punkt mit wie planbar ist das, beziehungsweise wie man das feststellt oder wann man das bekannt geben muss, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass man dann, also sobald sich ein Spieler zum Beispiel unter der Woche verletzt, das ist, glaube ich, der einfachste Fall, dann weiß man ja im Normalfall schon, dass der am Wochenende nicht spielen wird oder man sagt, man plant, dass er spielt. Und genau, dann wäre das relativ easy, wenn der Spieler dann fürs Wochenende verletzt ist, wenn man das im Mittwochstraining mitkriegt, dann wird der Spieler auf die Verletztenliste gepackt, sowas gibt's ja heute schon, wird er auf die Verletztenliste gepackt und ja, dementsprechend ja, passen sich dann zum Beispiel schon mal Preise an. Also wenn jetzt zum Beispiel Lewandowski sich im Training, okay, schlechtes Beispiel, weil Lewandowski sich nie verletzt, aber wenn sich Lewandowski dann doch verletzt, dann wird das mittwochs bekannt oder muss das mittwochs bekannt gegeben werden? Dieser Zwang, das ist natürlich dann, den es da geben muss, damit sowas funktioniert, der kommt natürlich dann von der Liga. Und dann muss es eben Mechanismen geben, bis wann man sowas melden kann, bis wann man sowas melden muss. Und dementsprechend ja, könnte das dann so vielleicht funktionieren. Also wir sind ja hier wirklich in einem totalen Gedankenexperiment, das ich aber auch für nicht so abwegig halte.
Ja, aber dann müsste man das ja in etwa so gestalten, dass man entweder, also wenn ich mir jetzt eine Karte kaufen will, dass ich die entweder erst nach dem Spiel sozusagen bezahle, um eben zu
gucken, wie viel,
oder eben, genau, oder man was zurückbekommt.
Genau, sowas kann ich mir schon vorstellen, ja. dass du im Prinzip im Stadion sitzt und ein bisschen, als ob du gerade bei Tipico gewettet hast, dass du hoffst, okay, bitte, Lewandowski darf nicht spielen, dann kann ich mir noch ein Bier mehr holen. Also, weißt du, war ganz blöd gesagt. Ja. Sowas, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass man dann wirklich so eine, ja, das wird ja eh alles virtuell ablaufen oder digital. Und da ist es ja dann ein leichtes zu sagen, ich zahle einen Fixpreis für die Karte und zum Beispiel könnte man dann auch sagen, hey, willst du, dass sich da noch was verändert, wie beim Wetten, oder willst du diesen Preis, die Karte zu diesem Preis nehmen?
Ja.
Und dann, dass du sagst, die Karte kostet 20 Euro, Fixpreis, oder sie kostet 23 Euro, aber falls sich was ändert, zu deinem Wohl, dann, ja, kriegst du da, wird's billiger. Sowas könnte ich mir vorstellen.
Die Frage ist, also ich kann mir das auch vorstellen, aber nur wenn das nicht unter, also man hat ja den Basispreis dann und der muss ja von den Vereinen schon so gewählt werden, dass die damit quasi ihr Budget stemmen können, was die sowieso haben. Weil sonst ist das für Vereine ja, nehmen wir mal an, die haben einen Starspieler und der reißt sich das Kreuzband. Dann ist ja dauerhaft für die Zeit, wo der verletzt ist, die Karten ja günstiger als normal.
Ja, wobei ich da jetzt sagen muss, ich würde mich da eher, also ich glaube, der wahrscheinlichere Fall ist tatsächlich, dass es eher der Fokus nicht auf den eigenen Spielern liegt, sondern auf den gegnerischen. Weil am Ende, gerade als Dauerkartenbesitzer, gehe ich ja im Normalfall jeden zweiten Samstag ins Stadion und bin und finde es ja toll, wenn da auch andere Spieler kommen, die man gut findet, andere Mannschaften kommen, die man gut findet. Und das ist, glaube ich, also das ist vielleicht eher der Use Case hier. Aber ja, klar, es geht auch um die eigenen. Und am Ende kann man ja sagen, weil du vorhin noch zu Planbarkeit gesagt hast, dann wird es eben nicht mehr so sein, dass man die Karten 6 Wochen im Voraus kauft. Ich glaube eh, dass diese Spanne abnimmt. Und möglicherweise ist es dann so, dass man dann eben mehr auf den direkten Umkreis, also nicht um Umlandfans, sondern wirklich auf Fans setzt, die in der Stadt oder ja nahe bei der Stadt wohnen, die dann wirklich, weiß ich, 3-4 Tage vorher noch sagen können, ach Mensch, dann lass uns doch am Wochenende gehen. Wenn die Karte jetzt nur 10 Euro kostet, klar, dann gehen wir doch hin, kann ich meinem Sohn mal zeigen, was Fußball ist, so zum ersten Mal. Weil ich es mir sonst vielleicht nicht leisten kann, wenn es 30 kostet und für meinen Sohn nochmal 15.
Ja, aber das, also so glaube ich, lässt sich das Konzept nicht umsetzen, auf die Umkreisfans zu setzen, weil wenn, muss es ja was geben, was jetzt mal runtergebrochen auf die Bundesliga, bundesligaweit gleich ist. Und bei so einer Regelung werden die großen Vereine oder die Vereine mit einer überregionalen Fanbase nicht mitmachen.
Ja.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Also gerade Bayern, Dortmund, Schalke, die werden da nicht mitmachen. Und in Ansätzen gibt es ja sowas jetzt schon. Ich kenne das aus Mainz beispielsweise. Da ist ja das Stadion auch seltenst voll, wenn nicht die großen Vereine kommen. Und da werden jetzt auch schon Karten sehr, sehr vergünstigt dann an Schüler und so weiter abgegeben. Und das führt ja trotzdem nicht dazu, dass die Hütte voll wird.
Nee, und das ist auch, glaube ich, weniger ein finanzieller Nutzen als ein moralischer, weil das Stadion nicht nur zu einem Viertel gefüllt ist.
Ja, eben, aber da kann man ja jetzt auch schon, wenn ich jetzt Vater bin und sage, ich kann mir das sonst nicht leisten.
Ja, bist aber kein Schüler, kommst ja dann an diese günstige Karte gar nicht ran.
Nee, aber mein Sohn dann in dem Fall oder meine Tochter, für die kann ich ja die vergünstigte Karte kaufen.
Ach so, okay.
Und ich kaufe mir meine und das ist ja dann ein gleicher Effekt wie, oder ein relativ gleicher Effekt, weil diese Schülerkarten natürlich richtig, richtig günstig sind, wie wenn ich das so mache, dass ich weniger bezahle, wenn 1-2 Spieler nicht spielen.
Also wo ich dir komplett zustimme, ist tatsächlich die Sache mit dem, dass die großen Teams es nicht mitmachen werden, beziehungsweise die Teams, die kein Problem mit Zuschauerzahlen haben. Denen ist es natürlich Schnuppe. Ich denke auch nicht, dass es dass es die Liga einheitlich machen muss. Ich denke, dass das wirklich jeder Club ja für sich entscheiden kann, wie er seine Ticketpreise gestaltet. Nur wenn du natürlich das auf, also gerade mit so Verletzungsgeschichten, da müsstest du es ja schon auf eine übergeordnete Basis stellen, damit da auch nicht so getrickst werden kann. Ich glaube, das ist jetzt auch zu detailliert, das dann nachher lösen zu wollen. Aber es geht ja auch eher um, ich habe ja schon gesagt, um Gedankenspiel und darum, dass man sich dann ja vorstellen kann, dass zumindest Teile davon irgendwann mal möglich werden. Damit es vielleicht ein bisschen greifbarer noch kommt, bevor wir dann wirklich so ein bisschen in Pro und Contra gehen, habe ich noch eine Studie dabei, die ich sehr, sehr spannend fand in dem Zusammenhang. Und da geht es nämlich um die NBA. Und da wurde eine Studie gemacht, die zum Ergebnis hatte, dass die Ticketpreise auf dem Zweitmarkt um 5 bis sogar 25% fallen, nachdem das Fehlen eines Superstars bekannt wurde. Also dann haben sie zum Beispiel mal einen konkreten Beispiel, Steph Curry, Golden State Warriors, ja, ein sehr guter Basketballspieler, falls jemand den nicht kennt. Ja, gibt ja Leute, die es vielleicht nicht einordnen können. Also einer der 10 besten Spieler der Welt, auf der ganzen Welt.
Ja.
Da war der Effekt dann besonders stark bei Auswärtsspielen zu spüren. Hatten wir ja vorhin auch schon kurz angerissen. Da hat man das eben gemerkt, wenn Steph Curry, als er verletzt war, sind die Tickets auf dem Zweitmarkt bei den jeweiligen Teams, wo die Golden State Warriors gespielt haben, waren viel, viel niedriger. Weil natürlich dann die Leute gesagt haben, oh, wenn Curry nicht kommt, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich hätte schon Bock, wegen ihm dahin zu gehen. Und ja. Und dann wiederum war es wohl noch auffällig, dass bei Teams, die eben nur einen Superstar hatten, also so einen Spieler, wegen dem auch Leute kommen, da hat es eher dann die Heimspiele betroffen. Das hast du ja vorhin gesagt, wenn der beste Spieler sich einen Kreuzbandriss holt. Da hat es dann die Heimspiele betroffen, weil ja das Heimpublikum dann eben während des Fehlens von diesem einen guten Spieler keinen Anreiz hatte, da in die Halle zu gehen, weil das Team halt, ja, die Siegchancen relativ gering waren. Jetzt ist natürlich das Ganze mit Vorsicht zu genießen, weil, klar, im Basketball hat ein einzelner Spieler viel, viel mehr Einfluss als bei 11 gegen 11 im Fußball. Die Fankultur ist eine andere und so weiter. Aber ich finde es noch ganz spannend, dass es tatsächlich in so einem Fall auch wissenschaftlich belegbar oder auch wirtschaftlich belegbar ist, dass es wirklich einen Einfluss hat. Und es gibt auch Vereine, ich habe tatsächlich einen Verein gefunden, einen Sportverein, der sowas schon macht in die Ecke. Und das ist der Eishockeyverein Zug. Wir sind mal wieder in der Schweiz. Die spielen meines Wissens in der höchsten Eishockeyliga in der Schweiz. Und die haben schon sowas wie so ein dynamisches Ticketsystem. Da geht es aber weniger so um Verletzungen, sondern da ist tatsächlich so, je weniger bisher ausverkauft ist, desto günstiger sind die Karten und je weniger noch frei ist, desto teurer werden die Karten. Also da ist es so eine Art Vorstufe. Davon wird da schon genutzt und laut eigener Aussage haben sie auch gute Erfahrungen damit gemacht. So. Viel Vorrede. Ich habe dich ja auch gebeten, so im Voraus dir so ein bisschen Gedanken zu machen, was du an so einem System gut finden würdest, was du nicht so gut finden würdest. Und dann können wir uns da ja vielleicht mal austauschen. Gibt es denn Punkte, die du sinnvoll findest und die du befürworten würdest, weil es ja auch nochmal zwei Paar Stiefel sind, aber gibt es Punkte an so einem System, an einem dynamischen Ticketsystem, das du sinnvoll findest?
Ja, ich würde das System gut finden, wenn das dazu führt, dass gewisse Spiele, also die gegen die Nicht-Top-Mannschaften, dann wieder günstiger werden, weil ja schon auch in Deutschland die Entwicklung dahingehend ist, dass die Ticketpreise immer teurer werden, sich manche das nicht leisten können. Auf der anderen Seite müssen ja die Einbußen, die Vereine dann bei, sagen wir mal, den Nicht-Top-Spielen machen, müssen sie ja irgendwo anders wieder ausgleichen. Also wird es ja dann für manche Bevölkerungsgruppen noch unerschwinglicher, sich die Top-Spiele anzugucken. Und das kann es in meinen Augen nicht sein.
Ja, das ist richtig. Also das ist tatsächlich auch so ein Punkt, den ich sehr kritisch sehen würde, weil ja, gerade wenn man dann auch davon ausgeht, dass man vielleicht eher günstiger, wenn man nicht pokert, dass man dann am günstigsten an die Tickets kommt, wenn man sie relativ früh im Voraus kauft, dann muss man halt wirklich Monate oder zumindest Wochen im Voraus halt auch so einen Spielbesuch planen, um da irgendwie, ja, dann seine Kosten im Rahmen zu halten. Auf der anderen Seite, wenn man es mal ganz nüchtern sieht, auch aus Fansicht wiederum, ich habe den Vergleich notiert, also wenn ich im Restaurant für ein Wiener Schnitzel bezahle und dann aber so ein Pressfleisch kriege, dann finde ich das ja auch doof. Und am Ende sind ja Stars schon so ein wesentlicher Grund, warum Menschen heutzutage auch ein Fußballspiel besuchen. Also, oder auch früher, wenn es irgendeinen Superspieler gibt oder zwei, drei gute Spieler, denen man gerne zuschaut, dann erhöht es die Chance, dass ich den auch noch im Stadion sehen will, deutlich, würde ich mal behaupten. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch noch den Fall, ich kaufe mir als Fan, denke mir, komm, dieses Jahr kaufe ich mir eine Dauerkarte, kratze mein Geld zusammen, kaufe die und dann im Sommertransferfenster wechselt der beste Spieler noch den Verein zum Beispiel, wo dann die Erfolgsaussichten vielleicht auch deutlich geringer sind. Also sowas könntest du damit auch abfedern, wo das dann auch einen konkreten Nutzen hätte.
Aber ist das tatsächlich so? Beim Fußball, würdest du...
Ich habe ja bewusst gesagt, heutzutage.
Ja, okay, aber würdest du ein Spiel deines Vereins eher besuchen, weil da jetzt Spieler XY kommt? Also sagen wir mal Messi?
Ich glaube, ich bin da kein Maßstab, weil ich Fan von einer Mannschaft bin, die eh schon relativ viele Stars zusammen hat, für die sich ein Kommen lohnen würde. Aber wenn du jetzt natürlich das Extrembeispiel Messi, ja sicher. Also.
Und du würdest dann wegen Messi dahin fahren und nicht, weil es gegen Barcelona gehen würde?
Ja, also.
Ich bin mir halt beim Fußball im Vergleich zu dem Beispiel aus dem Basketball, was du eben gebracht hast.
Ja.
Beim Basketball gibt's ja auch so ein paar, so eine Handvoll Mannschaften, wo man sagen würde, okay, da würde ich vielleicht auch hingehen. Also ich persönlich jetzt, nehmen wir mal LA Lakers, die würde ich mir angucken, auch wenn LeBron jetzt verletzt wäre.
Ja.
Einfach nur, weil der Name halt zieht.
Ja.
Und da gibt's beim Basketball aber nicht so viele, in meinen Augen, wie jetzt im Fußball. Also im Fußball würde ich ja hingehen zu den Spielen jetzt, wenn Real kommt, wenn Barca kommt, wenn, was weiß ich, Liverpool kommt. Und da wäre es mir persönlich fast egal, wer dann spielt. Also ob die jetzt mit der vollen Kapelle kommen oder eben nicht.
Okay, dann...
Da würde ich für den Namen schon hingehen.
Genau, das sind aber, so wie Messi halt auch, das sind natürlich, glaube ich, keine repräsentativen Beispiele. Jetzt machen wir es mal eine Stufe kleiner, europäisch gesehen, und nehmen wir mal Manchester United. Manchester United hat immer noch einen großen Namen. Ich behaupte aber mal, dass es jetzt so als Name trotzdem nicht mehr so zieht, dass man sagt, oh, United kommt, da gehe ich ins Stadion. Also im übertragenen Sinne auf die Insel oder wenn sie hier im Europapokal spielen würden. Wenn aber dann auch noch es heißen würde, ja, Pogba und Rashford, die sind beide verletzt, dann glaube ich, sagst du erst recht, nee, dann muss ich mir das nicht zwingend antun. Also, wie gesagt, ich kann nicht von mir ausgehen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es sowas gibt und dass gerade Menschen, die jetzt eben, der Großteil der Menschen, die ins Stadion gehen, sind halt solche, die vielleicht nicht wie wir beide uns jeden Tag oder auch jeden zweiten oder wie du jede Minute in der Kicker-App sich mit Fußball beschäftigt, sondern das sind ja auch, das sind in dem Begriff Gelegenheitsfans viele dabei, das sind Väter, die mit ihren Kindern hingehen, da sind Leute, die irgendwie an über eine Firma an Tickets gekommen sind, wie auch immer. Also das ist ja sehr durchmischt und ich glaube, der Hardcore-Fan ist ja in der Unterzahl. Und den geht es ja da nicht.
Das stimmt, der Hardcore-Fan ist in der Unterzahl. Aber ich glaube, dass immer noch die breite Masse, die ins Stadion geht, geht, weil sie Fan von ihrem Verein ist und den unterstützen will. Und glaube deswegen nicht, dass es sich für die in aller Regel ändert, wenn da ein, zwei Leute fehlen oder ein, zwei Leute mehr mitspielen. Na klar sind das nicht die Hardcore-Hardcore-Fans, die jedes Spiel zu Hause und auswärts machen und immer und überall, aber diejenigen, die sich dafür entscheiden, sich zum Beispiel eine Dauerkarte für Heimspiele zu holen oder so, die nutzen die ja in der Regel, zumindest meiner Meinung nach, in der breiten Masse immer noch bei so gut wie jedem Spiel selber. Also die quälen sich dann nicht vielleicht zu jedem Spiel, wenn am Wochenende die Oma Geburtstag hat, wie die Hardcore-Fans, dann bleiben sie vielleicht weg. Aber die gucken trotzdem immer noch die Masse der Spiele.
Mhm.
Und da glaube ich auch unabhängig von den Namen, die kommen. Weil die halt ihren Verein unterstützen wollen.
Ja, okay. Sehe ich. Dann lass uns das mal auf die Auswärtsfans übertragen. Jemand, der in oder um Mainz wohnt und gerne Fußballspiele guckt oder vielleicht auch Fan von Dortmund, Bayern, Gladbach ist und die kommen. Nach Mainz. Sagen die ja. Dann, da gehe ich auf jeden Fall hin oder bemühe mich um eine vielleicht auch teure Karte oder sagen die, gut, wenn jetzt Lewandowski und Goretzka nicht dabei sind und sowieso geplant ist, dass rotiert wird, dann gucke ich es halt doch auf Sky.
Goretzka ist beim Bodybuilding-Wettkampf derzeit. Also was da halt dagegen spricht, gegen dieses ich guck's doch bei Sky, ist halt, dass ja Dortmund und Bayern auswärts eigentlich immer ausverkauft ist.
Hm.
Also das spricht irgendwie so für mich so ein bisschen dagegen. Und da ist es ja auch egal, ob die jetzt ob die mittwochs Champions League gespielt haben und das Spiel ist Freitagabend.
Hm.
Mal ein krasses Beispiel, wo ja relativ wahrscheinlich ist, dass die halbe Mannschaft mindestens mal durchgetauscht wird. Es ist trotzdem ausverkauft. Es ist egal, ob die Bayern schon seit 8 Spieltagen Meister sind und da jetzt mit der halben C-Jugend auflaufen. Das Spiel ist trotzdem ausverkauft auswärts. Und das widerlegt es zumindest im Moment für mich noch so ein bisschen.
Aber auch da konzentrieren wir uns jetzt wieder nur auf Bayern und Dortmund. Was ist jetzt bei einem Gladbach? Bei, weiß ich nicht, sowas, dieses Kaliber, Bremen. Ja,
die Sache, also für mich ist so ein bisschen, man müsste sich da erstmal in meinen Augen halt auf Bayern, Dortmund, von mir aus Schalke noch konzentrieren, weil das die Vereine sind, die halt die Stadien voll machen aktuell. Und wenn selbst die Spiele jetzt nicht mehr ausverkauft werden oder man halt sehen könnte, okay, wenn jetzt Bayern kommt und man weiß, die kommen jetzt da mit der dritten Mannschaft, dann schenke ich mir das mal und guck's mir auf Sky an und es gäbe da jetzt schon Spiele, zum Beispiel gerade am Ende der Saison, wo die Bayern halt Meister sind und dann immer mal noch ein paar jungen Spielern eine Chance geben und dem Ulreich dann noch ein Spiel schenken und dem, wenn es da dann aktuell nicht mehr ausverkauft wäre, dann könnte man so, finde ich, ein bisschen deutlicher in die Richtung nachdenken und gucken, damit auch spielen. Aber selbst die Spiele sind ja noch ausverkauft. Und
ja, das stimmt.
Bei Gladbach oder Bremen oder egal wem, sind die Spiele halt jetzt schon nicht ausverkauft. Egal mit welcher Truppe die kommen, in der Regel. Deswegen muss man da, also wenn sich das wirklich ändern würde bei den Top-Vereinen, dann gäbe es da ja auch einen Druck, was in die Richtung zu verändern.
Ja, total. Also ich fände das, persönlich fände ich es auch nicht gut, wenn sowas kommen würde, weil ja, also ich denke auch, dass gerade die finanzielle Ungleichheit zwischen den Clubs halt auf Dauer dann doch eben sich eher vergrößern oder verstärken würde. Und auch diese, das, was wir eh schon eigentlich in einem ungesunden Maß aus meiner Sicht haben, diese, dass jeder Fußballer jetzt kein Fußballer mehr, sondern eine Marke ist. Und ja, es blöd gesagt, wichtiger ist, was für ein FIFA-Rating du hast, als wie du wirklich Fußball spielst. Dadurch verstärkst du das ja nur noch zusätzlich, weil es ja eigentlich darum geht nachher, wenn man es weiterdenkt, wenn wirklich, ja, wenn du ein Spieler bist, bei dem nachgewiesenermaßen dann die, bei dem es wichtig ist, dass er spielt, damit woanders die Hütten voll sind oder auch zu Hause, dann kannst du ja auch ganz anders bei Vertragsgeschichten argumentieren zum Beispiel. Und weiter würde ich auch sagen, dass es eine große Gefahr birgt, dass vielleicht auch Clubs ihre Spieler zum Auflaufen zwingen, obwohl sie vielleicht nicht 100% fit sind, damit es eben die finanziellen Einbußen im Rahmen bleiben. Also sprich, dein Beispiel vorhin, Mittelklasse-Club haben einen wirklich guten Spieler, der verletzt sich und dann kommen deutlich weniger Leute und dass sie dann halt sagen, hey, der muss recht früh wieder spielen, damit wieder mehr Zuschauer kommen und wieder mehr Geld verdienen. Könnte man sich vorstellen, dass es da eine Rolle spielen kann, was absurd wäre, aber ja, kann man sich schon vorstellen.
Zumal es dann auch wieder noch mehr Diskussionen drüber gibt um die Spielplangestaltung.
Ja.
Weil dann will natürlich niemand mehr nach jetzt Europacup-Spieltag unter der Woche zum Beispiel, will niemand mehr gegen die Top-Vereine spielen, weil da ja die Wahrscheinlichkeit, dass der ein oder andere geschont wird, in der Regel ja höher ist, als wenn keine englische Woche ist. Ja. Es will dann niemand mehr am Ende der Saison gegen die Top-Mannschaften in aller Regel spielen, weil da ziemlich viel schon klar ist.
Absolut,
zumindest ja. So aktuell in den Saisons. Und dann wird auch so ein bisschen, denke ich, halt dieser Solidarcharakter der Bundesliga auseinanderdividiert. Weil dann natürlich, ich kann dann total verstehen, dass man als Präsident von oder als Manager von Freiburg, Mainz, Augsburg dann sauer wird auf die Top-Clubs.
Ich denke, dass das wirklich eine Maßnahme ist, die Clubs, wenn es sofern es überhaupt ja für die Clubs in Frage kommt, aber dass das eigentlich nur eine Maßnahme ist, die ein Club ergreifen kann, wenn er sich wirklich sehr sicher ist, dass das auch finanziell einen deutlichen Effekt hat. Und da musst du natürlich davor auch recht viele untersuchen, also nicht einfach so machen. Was ich mir tatsächlich aber vorstellen kann, ist so ein Modell, wie wir es eigentlich in so vielen Bereichen unseres Lebens jetzt schon haben, also Bereiche unseres Lebens, die jetzt nicht direkt mit Sport zu tun haben, nämlich so, ich sage jetzt mal, diese Ein-Monat-Abo-Regel, dass du monatlich kündbar irgendwo Geld bezahlst für Dienstleistungen oder sonstige Sachen, also Netflix, Spotify, Sky, solche Sachen, da zahlst du ja monatlich, also es gibt ja kaum noch ein Angebot, das sich das groß leisten kann, das nicht monatlich kündbar zu machen. Und sowas könnte ich mir dann tatsächlich auch vorstellen, dass man sowas mal anbietet für Dauerkarten. Also dass man sagt, hey, Dauerkarte für den Monat August ist zum Beispiel ja vielleicht günstiger, weil die Spiele noch nicht so gut sind, keine Ahnung. Dauerkarte für den Mai ist günstiger oder weil da irgendwie alles schon durch ist im Normalfall. Und Dauerkarte für den Dezember ist auch günstiger, weil scheiß Wetter und ja, nicht mehr so knackige Spiele vielleicht, weil es kurz vor der Winter, also sowas könnte ich mir vorstellen.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Da gab es auch übrigens Versuche im Baseball, glaube ich, habe ich mal gelesen. Da haben sie sowas Ähnliches gemacht und zwar bei New York Mets, glaube ich. Und zwar haben sie da gesagt, ja, also bei denen ist ja noch viel schlimmer, weil die ja, da sind ja ganz viele Spiele, wie viel haben die im Jahr? 100 irgendwas in der Saison?
100 schlag mich tot ohne Playoffs und ja. Ganz oft ja auch so, wenn jetzt zum Beispiel, ja, um bei den Mets zu bleiben, ein Team aus Texas kommt, dann spielen die ja irgendwie an 5 Tagen 6-mal gegeneinander.
Genau.
Und dann haben die alle ihre Auswärtsspiele, die bei den Mets machen müssten, in einer Woche halt durch.
Ja, und dann gibt's ja dann aber, genau, haben die dann auch mal Mittwochmittags um 1 zum Beispiel. oder Donnerstagabends um 6 oder 7. Und da hat man das versucht, dass man zum Beispiel gerade an Unternehmen, die es ja dann da recht viele gibt, hingetreten ist und gesagt hat, ey, wir haben so eine Gruppendauerkarte, wo du mit deinen Freunden oder mit deinen Arbeitskollegen, besser gesagt, nach dem Arbeiten hingehen kannst, so als Feierabend-Event. Und haben dann gesagt, so bis zu 10 Leute. Und je nachdem, wie viele Leute man halt eingetragen hat, desto teurer war das dann. Monatlich kündbar. Und dann konnte man sagen, hey, wir gehen jetzt statt nach dem Feierabend irgendwie in eine Bar noch zu gehen und noch ein Bier zu trinken, kommt zu uns. Bei uns könnt ihr auch ein Bier trinken. Wir bieten euch da so ein bisschen Service und keine Ahnung, halt auch so. Ja, weil im Baseball ist es ja so, da geht es ja oftmals weniger um den Sport als so um dieses Zusammensein, dieses einfach mit Leuten dorthin zu gehen, zu reden, sogar zu grillen, keine Ahnung. Und dass man das, was man nach der Arbeit macht, eben ins Baseballstadion verlegt, dann verdient der Verein ein bisschen was dran. Es sieht nicht so leer aus und die Leute können das machen, was sie ohnehin gemacht hätten, nur halt in der Bar, machen sie halt dann im Mets-Stadion zum Beispiel.
Ja.
War ja ganz interessant.
Das fand ich auch ganz interessant, ja.
Lässt sich natürlich auch wiederum aus verschiedenen Gründen nicht 1:1 auf Fußball übertragen, aber genau dieses monatlich kündbar, kann ich mir auch vorstellen, dass es irgendwann mal kommt.
Ja, die Sache, also was es natürlich beim Baseball natürlich dazu, also das relativ sinnig macht, ist halt diese abartig hohe Anzahl an Spielen,
ja,
die sie haben. Beim Fußball muss man halt immer so ein bisschen, oder wo ich mir halt immer die Frage stelle, ist halt so ein bisschen so der Kosten-Nutzen-Faktor dafür, weil das natürlich, wenn man jetzt mal von ausgeht, bis auf die Top-Vereine haben die anderen Bundesligisten in der Regel 34 Spieltage.
Ja.
Das könnte natürlich verwaltungstechnisch ein extremst hoher Aufwand.
Ja, auf jeden Fall.
Halt darstellen. Ne?
Schafft Jobs,
ja, ja. Aber weil sonst ist es natürlich heftig, immer die alten, auch wenn du es digital natürlich versendest, dann die alten Dauerkarten sozusagen ungültig machen. Oder halt so, dass die zum richtigen Zeitpunkt auslaufen, die neuen dann aktivieren und so, ne? Und gerade bei den Sitzplätzen drauf achten, dass es nicht sich überschneidet.
Ja.
Karten, also. Aber ja, an sich finde ich das eine interessante Idee.
Also genau, vielleicht wenn man mal jetzt dann so gegen Schluss mal auf das große Bild bei dem ganzen Thema blicken. Also denkst du, dass es so diese dynamische Ticketpreisgestaltung, dass das ein, also grundsätzlich, wenn gegnerische Stars fehlen, war ja meine Theorie, dass das gerade für kleine Mannschaften beziehungsweise Mannschaften mit schon weniger Zuschauern dann noch einen stärkeren Effekt hat, sprich, dass die dann auch einen größeren Nachteil haben. Und könnte so eine dynamische Ticketpreisgestaltung aus deiner Sicht dann ein Mittel für solche Teams sein, das Stadion trotzdem in einem Maß voll zu kriegen, dass sich es auch finanziell lohnt, auch wenn beim Gegner eben dann bekannte Spieler fehlen?
Nein. Ich sehe das nicht als Mittel, dass das funktionieren könnte.
Schade.
Ja, also wo ich mir das tatsächlich vorstellen kann, dass das auch relativ bald schon kommt, ist, womit du quasi eingeleitet hast, dass es erstmal in der Sommervorbereitung und oder Wintervorbereitung gibt's ja jetzt schon diese einschlägigen International Cup und wie der ganze Scheiß heißt, dass da Mannschaften gesagt kriegen von den Ausrichtern, wenn ihr ohne Ronaldo kommt, kriegt ihr als Antrittsgeld nur 30 Millionen. Wenn ihr mit Ronaldo kommt, kriegt ihr aber 60 Millionen. Also das, um diese Sachen attraktiver zu machen, dass da Vereine geködert werden mit Geld. Aber bei der Ticketpreisgestaltung kann ich mir das noch nicht vorstellen. Und ich auch nicht, dass es wirklich dazu beiträgt, dass die Stadien dann voll werden, weil, wie gesagt, bei den Vereinen, wo das in Frage kommen würde, aktuell sind die Stadien voll.
Ja, es ist ja auch, also man muss ja auch mal vielleicht über den Tellerrand rausblicken, weil in Deutschland haben wir ja dieses Problem nicht so sehr wie in anderen Ländern. Also selbst England hat ja auch wirklich damit zu kämpfen, dass sich hauptsächlich nur noch besser betuchte Leute das leisten können. Italien, Spanien, gerade Italien ist ja gähnende Leere oftmals. Von daher könnte man es ja auch für solche Märkte sich vorstellen. Aber klar, es ist ja am Ende, wie soll ich sagen, haben wir jetzt, glaube ich, in der Diskussion auch gemerkt, dass da halt einfach auch ein Rattenschwanz mit dranhängt. Also, dass man, das kommt dann auf Spielpläne wieder an. Es kommt darauf an, wie wird festgestellt, ob jemand wirklich verletzt ist oder nicht. Also sprich, wann darf man wirklich pausieren, wann nicht und wann ist es Wettbewerbsverzerrung und wahrscheinlich die Fernsehgeldauszahlung müsste wieder angepasst werden und individuell sein, also noch individueller. Und ja, das hängt auf jeden Fall viel mit hinten dran, glaube ich.
Ja, das auf jeden Fall.
Und ja, am Ende, klar, sowas wie du gesagt hast, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann sagt, wenn liebes Fortuna Düsseldorf, wenn ihr mitrufen Hennings zum Efes Pilsen Cup nach Alanya kommt, dann ist es natürlich, kriegt ihr 100 Euro mehr, als wenn ihr ohne Rufen Hennings kommt.
Ja, klar.
Kann man sich natürlich sehr gut vorstellen. Am Ende, ja, ist sicherlich noch weit weg. Ich persönlich halte es trotzdem für möglich, dass bestimmte Formen oder Anleihen von dem, was wir jetzt heute besprochen haben, was ja wirklich in seiner Endfassung eine sehr hohe, sehr große Utopie ist, aber dass da Dinge davon, dass die möglich sind, bin ich absolut davon überzeugt. Zumal man ja eigentlich immer mehr, eigentlich alles dafür tut, den Sport für TV-Zuschauer attraktiv zu machen und nicht für den Stadionbesucher. Siehe Anstoßzeiten, Berichterstattung, irgendwie so. Also das ist ja eigentlich, wird ja immer mehr auf den TV-Zuschauer optimiert. Wenn dann die Zuschauerzahlen tatsächlich zurückgehen sollten irgendwann, also auch dauerhaft und substanziell, dann ja, kann ich mir zumindest vorstellen, dass sowas mal auch Gegenstand der Diskussion werden kann.
Ja, schönes Schlusswort.
Ja, in dem Fall grüße ich noch den Fliesenleger von Ferencváros Budapest und wünsche euch allen eine gute Zeit und dir natürlich auch, lieber Jonas.
Ja, gleichfalls. Viel Spaß nächste Woche in Europa.
Tschüssing.
Tschüss.